Weißt du, normalerweise, wenn wir so über den Verfall von Dingen sprechen, dann haben wir eine ganz klare Erwartungshaltung, wie das auszusehen hat.
Ja, da hat man sofort ein bestimmtes Bild im Kopf.
Genau, es ist ein bisschen wie bei so einem alten verlassenen Haus. Der Putz bröckelt ganz offensichtlich von der Fassade, das Dach wird langsam undicht oder der Rost frisst sich unübersehbar durch die Rohre. Man sieht es halt sofort.
Man kann buchstäblich mit dem Finger drauf zeigen.
Richtig, man sagt, da, schau, das ist kaputt. Da nagt der Zahn der Zeit.
Der physische Verfall ist eben greifbar. Und auf so eine gewisse, ja, paradoxe Art und Weise ist diese Sichtbarkeit auch beruhigend, weißt du?
Wie meinst du das? Beruhigend?
Naja, also wenn wir einen Verfall sehen, können wir ihn kategorisieren. Wir können ihn einschätzen und zumindest theoretisch etwas dagegen unternehmen.
Ah, okay, ja, das stimmt natürlich. Aber wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und uns die menschliche Natur ansehen, genauer gesagt unseren Geist, also unsere intellektuelle Lebendigkeit.
Da wird es dann schwierig mit dem Draufzeigen.
Absolut. Plötzlich ist dieser ganz offensichtliche Verfall komplett unsichtbar. Der Geist bröckelt eben nicht wie so alter Putz von einer Wand. Er schwindet völlig lautlos.
Ja.
Und genau dieses Phänomen, diesen kognitiven Verfall, der eben keine lauten Geräusche macht, den knöpfen wir uns in unserer heutigen Analyse mal richtig vor. Und hey, willkommen an dich da draußen. Schön, dass du bei dieser Session dabei bist. Du bist ja jemand, der gerne lernt, der verstehen will. Und genau deshalb bist du hier richtig.
Definitiv. Und wir haben für dieses Eintauchen heute eine ziemlich spannende Quelle auf dem Tisch.
Ja, eine, die auf den allerersten Blick echt unfassbar klein wirkt, aber in ihrer Tiefe wirklich massiv ist. Es handelt sich um ein Gedicht von Horst Winkler aus der Versschmiede.
Genau. Und es sind exakt 4 Zeilen. Wirklich nur 4.
Wahnsinn, oder?
Ja, aber diese 4 Zeilen bilden einen kompletten philosophischen und auch psychologischen Bauplan des menschlichen Geistes ab. Es ist quasi eine ununterbrochene Kausalitätskette.
Exakt. Und wir werden diese Kette heute mal sezieren. Ich lese das kurz vor. Winkler schreibt: Ist der Wissensdrang vermindert, wird Erneuerung verhindert. Und ganz ohne Fragen stellen, sterben ab die grauen Zellen.
Ein gewaltiger Text auf so engem Raum.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir beginnen mit dieser fundamentalen Behauptung ganz am Anfang. Also, wenn der Wissensdrang abnimmt, wird die Erneuerung verhindert. Wir haben hier ja so eine Art untrennbare Verbindung. Eine Verbindung zwischen einer inneren Haltung, also der Neugier, und einem äußeren Fortschritt. Für mich ist das so ein bisschen wie bei einem Wasserfilter oder einem komplexen Ökosystem. Wenn der Zufluss, also der Wissensdrang, abnimmt, stagniert das ganze System.
Ja, das ist eine sehr treffende Analogie. Was hier wirklich faszinierend ist, ist die absolute Strenge dieser Logik.
Okay.
Der Text etabliert ja im Grunde eine mathematische Bedingung. Wenn A nicht mehr existiert, ist B komplett ausgeschlossen.
Ah, verstehe.
Winkler spricht ja nicht davon, dass Erneuerung irgendwie erschwert oder verlangsamt wird. Er sagt ganz klar, sie wird verhindert. Der Stillstand ist total. Da gibt es keine Grauzonen. Erneuerung passiert dir nicht einfach so passiv.
Aber Moment, da muss ich direkt mal reingrätschen und dich ein bisschen herausfordern. Ist dieses absolute Verhindert nicht, naja, ein bisschen fatalistisch formuliert?
Wie meinst du das?
Also nehmen wir mal bahnbrechende Entdeckungen der Geschichte. Alexander Fleming und das Penicillin oder Wilhelm Röntgen und die Röntgenstrahlung. Das waren ja historische Erneuerungen, die aus purem Zufall entstanden sind. Die haben ja nicht morgens ihren Wissensdrang angeworfen und gesagt, so, heute erfinde ich mal Penicillin. Die Erneuerung passierte einfach. Widerspricht das nicht dieser strikten Logik des Gedichts?
Naja, das ist ein ziemlich populärer Irrglaube über wissenschaftliche Entdeckungen. Louis Pasteur hat das mal perfekt zusammengefasst. Er sagte, der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist.
Ah, der vorbereitete Geist.
Genau. Ja, Fleming hat eine verschimmelte Petrischale gefunden, die er eigentlich wegschmeißen wollte. Aber der entscheidende Punkt ist doch, als er sah, dass der Schimmel die Bakterien abgetötet hatte, da schlug sein Wissensdrang an.
Er hat also nicht einfach abgewaschen und Feierabend gemacht.
Richtig, er hat nicht auf Autopilot geschaltet und die Schale gespült. Er hat innegehalten, er hat die Anomalie untersucht. Hätte er diesen inneren Wissensdrang in diesem Moment nicht gehabt, dann wäre die Petrischale im Müll gelandet.
Wow.
Und die Erneuerung, also das Penicillin, wäre exakt so, wie das Gedicht es sagt, verhindert worden.
Das leuchtet absolut ein. Der Zufall liefert also eigentlich nur das Rohmaterial, aber ohne den Wissensdrang verpufft dieses Material völlig wirkungslos.
Genau so ist es. In der Psychologie spricht man da oft von der Informations-Gap-Theory. Die wurde von George Lowenstein formuliert.
Okay, und was besagt die genau?
Demnach ist Neugier, also dieser Wissensdrang, im Grunde wie ein mentaler Juckreiz. Wir erkennen eine Lücke zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir wissen wollen.
Ein kognitiver Juckreiz, das ist gut.
Ja, und diese Lücke erzeugt ein echtes, fast schon physisches Unbehagen. Unser Gehirn will das unbedingt auflösen, indem es Informationen beschafft. Wenn wir diesen Mechanismus aber abstumpfen lassen.
Also wenn uns die Lücken quasi nicht mehr stören.
Exakt. Wenn sie uns nicht mehr stören, dann schließt sich das Fenster für jegliche Erneuerung. Weil wir diesen unsichtbaren Zustand, diesen Treibstoff der Neugier, einfach verlieren.
Das ist echt ein starkes Bild. Neugier als mentaler Juckreiz, den man kratzen muss. Aber wie genau sieht das in der Praxis aus? Dieser Juckreiz ist ja ein rein interner, unsichtbarer Prozess.
Mhm.
Das führt uns dann eigentlich nahtlos zu Winklers nächsten Punkt im Text oder Zäh, Zeile 3. Und ganz ohne Fragen stellen.
Richtig. Das ist der Moment, in dem die innere Haltung nach außen tritt.
Wenn der Wissensdrang der Motor ist, dann ist das Fragenstellen quasi das Lenkrad, das Werkzeug, mit dem wir navigieren.
Absolut. Das Fragenstellen ist der Verhaltensausdruck der Neugier. Es ist der Schritt von dieser abstrakten Emotion in eine konkrete, messbare Handlung. Da greifen die Zahnräder dann tatsächlich ineinander.
Aber warte mal kurz. Liegt das Geheimnis dieser Zeile vielleicht in diesem kleinen Wörtchen ganz? Ich meine, wir stellen doch den ganzen Tag Fragen.
Wie meinst du?
Naja, selbst wenn wir völlig routiniert und fast schon apathisch durch den Tag gehen. Wir fragen, wann kommt der Bus? Was gibt es heute in der Kantine? Oder wo habe ich meine Schlüssel hingelegt? Das sind ja alles Fragen.
Ja, das stimmt.
Aber ich vermute stark, dass es nicht die Art von Fragen, die Winkler meint, oder? Geht es überhaupt noch um Antworten oder ist der schiere Akt des Fragens schon der eigentliche Schutzmechanismus?
Wenn wir das große Ganze betrachten, müssen wir hier echt präzise differenzieren. Absolute Passivität ist der Feind in diesem Gedicht. Was du beschreibst, sind instrumentelle Fragen.
Instrumentelle Fragen, okay.
Ja, das sind rein funktionale Werkzeuge, um den Alltag logistisch irgendwie zu bewältigen. Das hat aber nichts mit intellektueller Vitalität zu tun. Was Winkler meint, sind epistemische Fragen.
Epistemisch, also Fragen, die auf echtes Verstehen abzielen?
Ganz genau. Fragen, die den Status quo herausfordern. Warum funktioniert dieser Prozess so und nicht anders? Welche unausgesprochenen Annahmen liegen dieser Entscheidung zugrunde? Das Nichtfragen auf dieser Ebene ist der Moment, in dem der Mensch aufhört, mit seiner Umgebung wirklich zu interagieren.
Ich habe dazu ein Bild im Kopf, das ich irgendwie sehr passend finde. Es ist wie bei so einem aktiven Sonar oder einem Radarsystem. Das Aussenden des Pings, also dieses akustische Signal, das ist das Stellen der epistemischen Frage.
Schöne Metapher.
Und was ich daran so spannend finde, das Radarsystem ist ja nur dann nützlich, solange es kontinuierlich pingt. Es pastet die Umgebung ab. Wenn du aufhörst zu pingen, verschwindest du gewissermaßen vom Radar der intellektuellen Wachsamkeit. Du fliegst blind.
Ja, das trifft es perfekt. Und um deine Metapher noch weiterzutreiben, es geht beim Pingen gar nicht zwingend darum, sofort ein klares Echo, also eine finale Antwort, zurückzubekommen. Der Akt des Aussendens selbst ist das, was das System aktiv hält.
Also das Fragen an sich ist entscheidend.
Genau. Wenn wir uns da mal die Verhaltensökonomie von Daniel Kahneman ansehen, da kennen wir das Konzept von System 1 und System 2.
Oh ja, das schnelle und das langsame Denken.
Richtig. System 1 ist unser Autopilot. Schnell, intuitiv, spart Energie. System 2 ist das langsame, analytische, anstrengende Denken. Das Stellen einer echten, tiefgreifenden Frage zwingt unser Gehirn, aus dem bequemen System 1 auszubrechen und dieses anstrengende System 2 hochzufahren.
Das bedeutet der bloße Akt des Fragens. Selbst wenn wir am Ende völlig verwirrt bleiben oder keine saubere Antwort finden, ist bereits der Schutzmechanismus.
Völlig richtig.
Weil wir durch die Frage den Autopiloten abschalten.
Es erzeugt kognitive Reibung. Und der menschliche Geist braucht diese Reibung, um nicht in Lethargie zu verfallen. Dieses ganz ohne Fragen stellen, wie es im Gedicht heißt, ist der ultimative Triumph der Bequemlichkeit. Es ist der Moment, in dem wir die Welt einfach nur noch konsumieren.
Anstatt mit ihr zu interagieren. Wow. Und wenn wir also aufhören zu fragen, was ist dann die ultimative Konsequenz? Genau an diesem Punkt schlägt der Text ja eine unglaublich drastische Richtung ein.
Ja, der letzte Schritt der Kette.
Winkler belässt es ja eben nicht bei irgendwelchen philosophischen Warnungen. Er wird plötzlich extrem physisch. Hier wird es jetzt richtig interessant. Die letzte Konsequenz lautet, sterben ab die grauen Zellen. Boom.
Ja, das sitzt.
Von der Philosophie direkt in die Neurologie. Er sagt nicht, man wird ignorant oder langweilig. Es ist wie ein ungenutzter Muskel, der ohne Training atrophiert. Aber warum dieser Wechsel? Warum wechselt er von großen Begriffen wie Erneuerung plötzlich zu so einer banalen biologischen Metapher wie den grauen Zellen? Ist das als Schocktaktik gedacht, um den Leser ganz privat zu treffen?
Das ist eine brillante Fallhöhe in dem Gedicht. Es beginnt groß und abstrakt und endet klaustrophobisch nah direkt im eigenen Kopf des Lesers. Der Autor stellt den Verzicht auf Fragen als eine Form der intellektuellen Selbstaufgabe dar. Und ja, das ist eine harte biologische Realität.
Wir sind also nicht mehr nur bei einer Metapher.
Absolut nicht. Was Winkler hier poetisch verdichtet, lässt sich direkt mit den Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaft belegen. Es geht um das Konzept der Neuroplastizität und, noch spezifischer, um das sogenannte Synaptic Pruning.
Synaptisches Pruning, also das Zurückschneiden von Synapsen. Das musst du für mich genauer erklären. Wie stirbt da im Gehirn tatsächlich etwas ab?
Um das zu verstehen, müssen wir uns den Energiehaushalt unseres Gehirns anschauen. Unser Gehirn macht etwa 2% unseres Körpergewichts aus, aber es verbraucht fast 20% unserer gesamten Energie.
Krass, das ist extrem viel.
Ja, es ist ein unfassbar hungriges Organ. Und genau deshalb ist es auch ein unerbittlicher Optimierer. Wenn du aufhörst, neue, komplexe Fragen zu stellen, nutzt du bestimmte neuronale Netzwerke einfach nicht mehr. Dein Gehirn registriert das natürlich.
Es merkt also, aha, da passiert nichts mehr.
Genau, es sieht diese ungenutzten Verbindungen wie alte, verlassene Autobahnen, die aber trotzdem noch massive Instandhaltungskosten verursachen.
Und der Körper sagt sich dann, warum Energie für eine Autobahn verschwenden, auf der ohnehin niemand mehr fährt? Reißt sie ab.
Exakt. Und dann treten spezielle Immunzellen des Gehirns auf den Plan, die sogenannten Mikroglia.
Mikroglia.
Ja. Diese Zellen wandern buchstäblich durch das Gehirn und fressen diese ungenutzten Synapsen auf. Sie kappen die Verbindungen physisch. Das ist das Absterben, von dem im Gedicht die Rede ist. Die Dichte der grauen Substanz im Gehirn kann sich messbar verringern, wenn die kognitive Herausforderung fehlt.
Ach du meine Güte, das bedeutet, dieser unsichtbare kognitive Verfall, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, der ist am Ende doch messbar und physisch sichtbar. Es ist eine echte Atrophie.
Ganz genau.
Und wir sprechen hier nicht von einem normalen, altersbedingten Abbau, sondern von etwas, das wir aktiv durch unser eigenes Verhalten auslösen. Einfach durch reine Unterlassung.
Das ist der absolute Kern der Use-it-or-lose-it-Regel in der Neurowissenschaft. Benutze es oder verliere es.
Wahnsinn.
Das Konzept der kognitiven Reserve zeigt das sehr deutlich. Menschen, die ihr Leben lang eine hohe intellektuelle Neugierde aufrechterhalten, also die neue Sprachen lernen, Instrumente spielen oder sich beruflich immer wieder in unkomfortable neue Thematiken einarbeiten, die bauen eine massivere Vernetzung im Gehirn auf.
Ein dichteres Autobahnnetz quasi.
Richtig. Und diese dichten Netzwerke können spätere pathologische Schäden, wie etwa eine beginnende Demenz, viel länger kompensieren. Wer aber aufhört zu fragen, baut diese Reserve ab oder baut sie gar nicht erst auf.
Das ist eine brutale Erkenntnis, ehrlich gesagt, weil sie uns die komplette Verantwortung zurückgibt. Wir können uns nicht einfach hinstellen und sagen, naja, ich bin halt nicht so der neugierige Typ. Der Text macht uns klar, dass das eine direkte Entscheidung gegen unsere eigene biologische Substanz ist.
Ja, der Stillstand im Geist ist unweigerlich gleichbedeutend mit Abbau.
Wenn wir jetzt also das ganz große Bild betrachten, was bedeutet das alles für uns? Die 4 Zeilen formen gemeinsam ja einen roten Faden, eine absolut unerbittliche, geschlossene Kette für dich als Zuhörer. Es ist eine Abwärtsspirale. alles beginnt im Unsichtbaren, mit dem schleichenden Verlust der inneren Motivation. Der Wissensdrang nimmt ab.
Der erste Schritt.
Das führt dann unweigerlich zur Blockade jeglichen äußeren und geistigen Fortschritts. Also die Erneuerung bleibt aus. Daraus folgt dann das Ausbleiben der essentiellen Handlung, die uns mit der Welt verbindet. Wir stellen keine tiefgründigen Fragen mehr. Wir schalten den Radar ab.
Wir hören auf zu pingen.
Genau. Und das fatale Endstadium ist dann eben nicht nur intellektuelle Langeweile, sondern der totale intellektuelle neurobiologische Verfall. Die Mikroglia rücken an und die grauen Zellen sterben ab.
Es ist wirklich eine erschreckend präzise Kaskade. Wenn der erste Dominostein die Neugier fällt, dann ist der Rest ein gnadenloser biologischer und psychologischer Automatismus.
Und genau deshalb ist dieses Gedicht aus der Fährschmiede so ein provokanter täglicher Weckruf für dich. Dieses Gedicht ist kein pessimistischer Kalenderspruch. Es erinnert dich daran, warum dein eigenes Bestreben, Dinge zu verstehen und immer wieder neue Quellen zu erschließen, existenziell wichtig ist. Nur so bleibst du geistig lebendig. Wenn du in komplexe Themen eintauchst, schützt du nicht nur deinen Intellekt vor Stagnation, du fütterst buchstäblich dein Gehirn. Dein Wissensdrang ist kein Hobby für verregnete Sonntage. Er ist deine biologische Überlebensstrategie gegen den eigenen Verfall.
Und wenn wir diese fundamentale Erkenntnis mal nehmen und sie radikal auf unsere aktuelle Lebensrealität anwenden, dann drängt sich mir zum Schluss noch ein Gedanke auf, der echt tiefgreifende Konsequenzen hat.
Okay, hau raus.
Wenn wir uns einig sind, dass das aktive Formulieren von Fragen und diese kognitive Reibung unsere grauen Zellen am Leben erhalten, leben wir dann heute vielleicht in einer extrem gefährlichen Zeit? In einer Umgebung, die toxischer für unseren Geist ist als je zuvor?
Oha, du spielst auf unsere Technologie an, oder?
Ich spreche von der Architektur unserer gesamten digitalen Informationswelt. Denk mal an die Entwicklung der letzten 20 Jahre. Ganz am Anfang des Internets mussten wir noch sehr präzise Suchanfragen in Suchmaschinen eintippen. Wir mussten unser Problem wirklich in Worte fassen. Das war anstrengend, das war kognitive Reibung. Wir mussten eine Frage stellen.
Ja, das stimmt. Man musste genau überlegen, was man sucht.
Heute bewegen wir uns fast ausschließlich in algorithmisch gesteuerten Feeds. TikTok, Instagram, YouTube. Wir formulieren fast gar keine Fragen mehr. Die Algorithmen sind so verdammt gut darin geworden, unser Verhalten prädiktiv zu analysieren, dass sie uns die fertigen Antworten sofort auf ein Silbertablett servieren. Und das oft, bevor uns überhaupt bewusst ist, dass wir die Frage richtig formulieren müssten.
Das ist ein unheimlicher Gedanke. Wir outsourcen das Fragen. Die Benutzeroberflächen der modernen Welt sind ja exakt darauf designt, jegliche kognitive Reibung zu eliminieren. Seamless Design nennt man das ja. Bloß nicht nachdenken müssen.
Genau. Es ist der ultimative Komfort. Aber wenn Winklers Logik und die Neurobiologie stimmen, dann raubt uns diese reibungslose Bequemlichkeit schleichend genau den Wissensdrang. Sie ist das reine Gift für unsere grauen Zellen. Wenn die künstliche Intelligenz das Fragenstellen für uns übernimmt, kappen wir dann unseren eigenen geistigen Energiezufluss? Wir trainieren uns systematisch die Fähigkeit ab, aus uns selbst heraus Neugier zu entwickeln?
Das ist eine fantastische und zugleich zutiefst beunruhigende Überlegung. Eine Welt voller präziser Antworten, die uns systematisch das Fragen verlernt. Wir bauen uns eine Umgebung, die den kognitiven Verfall als Dienstleistung anbietet, hübsch verpackt als Bequemlichkeit. Genau diesen Gedanken, den solltest du heute mit in den Tag nehmen. Lass das mal wirken. Beobachte dich selbst. Wo in deinem Alltag lässt du dich einfach nur noch mit Antworten berieseln? Wo kaufst du dir den Komfort der schnellen Lösung, anstatt selbst den Radar anzuwerfen und die anstrengende, aber lebensrettende Frage zu stellen? Bleib unangepasst, such dir diese kognitive Reibung und vor allem lass deine grauen Zellen nicht im Stich. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.